Willkommen bei Marketer Talk, dem Podcast der Marketingbörse. Hier erwarten euch spannende Gesprächsrunden und Interviews mit Experten aus der Marketingszene.
Ich freue mich, heute hier Maike Heiberkorn mit bei mir zu haben. Sie ist Growth Director Dach bei Mongage. Maike, hallo, guten Morgen. So, ich freue mich riesig auf das Gespräch mit dir. Du kennst dich aus. Du arbeitest für ein Unternehmen, das sich auskennt, nämlich mit meinem Lieblingsthema KI-Einsatz in Unternehmen. Sag mal kurz ein paar Worte zu dir selbst. Wie bist du dazu gekommen und wie bist du zu dem Thema KI gekommen?
Ja, also ich komme tatsächlich ursprünglich schon aus der Marketingtechnologie, habe jetzt also über 10 Jahre tatsächlich in verschiedenen Bereichen gearbeitet. Damals war es auch immer noch so eine Welt, wo man dann geguckt hat, okay, wie kann ich meine E-Mails zum Beispiel sehr intelligent schicken oder meine SMS oder andere Sachen. Und das war immer noch so in Datensilos. Und irgendwann kamen dann die Plattformen, die gesagt haben, okay, wir konsolidieren das, wir machen das irgendwie intelligenter. Und da war es noch gar nicht so mit KI, aber halt damit möglichst alles auf eine Plattform zu bringen, was ja auch schon eine gewisse Intelligenz mitbrachte. Das fand ich damals schon super spannend. Bin deshalb auch damals dann zu Mongage gekommen, die ja im Endeffekt auch eine Plattform sind für ganzheitliches Marketing über alle Kanäle hinweg, aber auch das Customer Journey Tracking, also das Verstehen von Kundendaten. Und das fand ich damals so als Thema grundsätzlich super spannend und vom Potenzial her natürlich auch besser als jetzt zum Beispiel bei einem reinen E-Mail-Service-Provider zu sein. Und da bin ich jetzt schon seit fast 5 Jahren und baue da die deutschsprachigen Märkte auf. Und es macht sehr, sehr viel Spaß, auch weil wir halt ein sehr innovatives Unternehmen sind. Ungefähr die Hälfte von unseren Leuten international sind tatsächlich in IT und Produkt. Das muss man sich mal überlegen von so einem großen Unternehmen. Einfach weil wir wirklich immer am Zahn der Zeit sein wollen. Und dementsprechend haben wir uns natürlich auch sehr viel mit KI beschäftigt. Klar.
Auch eine interessante Aussage. 50% in IT und Produkt. Das heißt also, ihr seid davon überzeugt, man muss nicht 50% in Sales investieren und in Marketing, sondern man muss auf ein gutes Produkt bauen. Das wird auch eine sehr spannende Entwicklung in Zukunft sein, wie weit quasi die KI-Agenten uns durchschauen, uns als Anbieter von Leistungen uns durchschauen und sagen, also mal ganz ehrlich, das ist viel heiße Luft und der Erfolg basiert zu so viel Prozent auf heißer Luft und so viel Prozent auf einem einfach geilen, guten Produkt. Und das ist euer Fokus. Okay. Ja, ich merke schon, das war auf der Demexco ein spannendes Gespräch und meine Regel lautet, dass ich definitiv einmal im Jahr mit Leuten rede und definitiv nicht mehr. Aus irgendeinem Grund hatte ich Lust, nochmal ein zweites Mal mit dir zu reden und das jetzt schon wieder. Sehr schön. So, jetzt sag mal ein bisschen was. Mongage ist natürlich ein geiler Firmenname, weil im Namen steht schon die Message drin. Aber sag mal ein bisschen, was ihr da macht, wo ihr da macht, wie ihr das macht.
Also vielleicht zum Namen, weil du es jetzt auch so ansprichst. Also Mongage wurde damals gegründet vor 12 Jahren mit dem Gedanken, eine Plattform zu bauen, die vor allem auf den Mobilkanälen auch wirklich dieses Omnichannel Engagement macht. Und das war früher einfach nicht möglich, außer man hat so ein Salesforce, so ein Adobe, eine von den großen Marketing-Clouds gehabt. Aber das in agil zu machen, war schwierig. Und deshalb heißen wir auch Mongage Mobile Engagement. Das ist jetzt lange her. Ich habe schon gesagt, 12 Jahre seit der Gründung. Und dementsprechend haben wir uns natürlich auch sehr stark weiterentwickelt und sind jetzt wirklich deutlich mehr im Omnichannel-Bereich auch unterwegs, auch sehr, sehr stark im Web und wollen halt einfach da ja ganzheitlich unterwegs sein, genau.
Das ist genial, weil vor 12 Jahren fing das immer mehr an, dass Mobile einfach der Kanal überhaupt ist, ja. Das heißt also, das Gerät hier, über dieses Gerät mache ich alles heute und engage mich mit der Welt und mit dem und mit KI und so weiter. Wie messt ihr das Engagement von mir mit einem Kunden von euch?
Genau, also im Normalfall ist es so, dass wir ein SDK haben, also praktisch ein kleiner Code-Snippet. Das wird in die App oder auch in die Website integriert. Das misst dann erstmal ganz standardisiert, okay, jemand macht die Website auf, guckt sich gewisse Dinge an und macht folgende Aktivitäten. Aber es kann natürlich auch sogenannte Custom Events und Attribute messen. Das wäre im E-Commerce zum Beispiel, okay, ich gucke mir jetzt die roten Pullis in der und der Kategorie an. Oder bei Finanzdienstleistungen könnte es sein, ich schaue mir eher risikoorientierte Produkte an als sicherheitsorientierte Produkte. Und all diese Dinge können wir dann später natürlich auch nutzen, um zu personalisieren. oder auch Aktionen vorherzusagen, wo wir schon beim KI im Marketing sind. Weil wie wahrscheinlich ist es dann zum Beispiel, dass ich einen Fondssparplan abschließe versus eine klassische Rentenversicherung? Solche Themen.
App ist super. Wie ist denn das eigentlich mit den Permissions auf der App? Also das Einzige, was mich nervt, ist im Moment, sind die Kampagnen von Uber. Da scheint irgendein neuer Marketingleiter zu sein. Zumindest ich bin, warum auch immer, bei Uber Schweiz angemeldet, weil ich irgendwann mal am Zürcher Flughafen beschlossen habe, oh Mann, ich brauche die Uber-App. Und da war die Internetverbindung ganz gut, habe ich die App runtergeladen. Seitdem bin ich Schweizer. Ich kann keine Settings ändern, ich kann das nicht ändern und so weiter. Und jetzt kommen die mit täglichen Nachrichten. Und das heißt, ich drehe denen den Hahn ab, und weil es mich nicht interessiert. Also über das Messaging hinaus, welche Arten von Tracking erlaubt denn die strenge Firma Apple da überhaupt noch? Darf ich in der App tracken? Weil das ist ja eigentlich meine App. Das geht doch Apple einen feuchten Kehricht an.
Ja, das stimmt. Tatsächlich hängt das so ein bisschen einerseits davon ab, wo befinde ich mich gerade? Überhaupt, welche Permissions fragt die App überhaupt ab? Weil egal, was ich messen möchte, ich muss natürlich den Kunden vorher fragen. Und da gibt's andere Regularien in der EU, als es jetzt zum Beispiel in den USA oder in Asien gibt. Also das sind erstmal so die generellen Fragen. Bei der Schweiz ist es jetzt wahrscheinlich bei dir nochmal eine extra Frage, weil es halt...
Ah, das ist das Problem. Das ist mein Problem. Ich bin nicht in der EU und deswegen spam nämlich voll. Scheiße. Okay, gut.
Das könnte sein. Also mit Uber zum Beispiel habe ich sehr gute Erfahrungen. Also ich reise beruflich einfach sehr viel und tatsächlich merke ich das schon, wenn ich zum Beispiel gerade irgendwo in Hamburg ankomme, kriege ich direkt eine Nachricht. Hey, brauchst du einen Uber zum Beispiel vom Flughafen in die Stadt? Buchst dir jetzt vor oder herzlich willkommen in Berlin. Das finde ich schon immer sehr, sehr charmant, weil man gefühlt direkt abgeholt wird, sobald man innerhalb einer relativ kurzen Zeit an einem neuen Punkt ankommt, wo man sich sonst die meiste Zeit nicht aufhält. Also solche Sachen scheinen die auch in Deutschland zu tracken und auf der Basis Engagement zu machen. Also das wird auch etwas sein, was sie einfach mit der App abfragen. Man muss ja praktisch, wenn man das downloadet, auch direkt den Bedingungen zustimmen. Und da kann man zum Beispiel auch solche Dinge wie zum Beispiel die Position des Nutzers vom Handy direkt abfragen. Und da kann man ja häufig einstellen hier, okay, nur während ich die App offen habe, immer und so weiter.
Okay, genau. Kommen wir zurück zur Engagement, und das heißt, ich bin halt nicht Uber, sondern nehmen wir mal irgendeine Versicherung, das ist ja ungefähr das Langweiligste, was es gibt. Das heißt also, die App habe ich eigentlich gar nicht offen, das wird die nächste Herausforderung, anders als bei einem Shop-Anbieter, da habe ich sie auch mal öfters offen, aber die Frage ist, will ich da Geolocation eingeben? Bleiben wir bei meinem Shop-Anbieter, weil der ist einfacher. Da sage ich Geolocation ja für Angebote aus der Umgebung und so weiter. Das ist also schon mal eine Begründung. Und dann bei der App, aber wie kann ich die Leute engagen im Sinne von, dass sie wirklich auch... Ja, genau, ich krieg doch die Geodaten dann gar nicht, weil ich aktiviere immer nur, wenn ich die App geöffnet habe. Wenn ich sie aber nicht geöffnet habe, dann wisst ihr das ja dummerweise nicht.
Nicht zwangsweise, richtig. Also das kommt ja immer ein bisschen drauf an, im Endeffekt, was man da einstellt, richtig.
Okay, das heißt, ich muss es auch deutlich kommunizieren, dass wenn sich jemand in der Nähe der Filiale findet, dass es dann im Interesse dieser Person ist, das freizuschalten.
Richtig. Was da vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt ist, man kann natürlich auch messen, immer wenn jemand die App aufmacht, merke ich ja, okay, ist der jetzt in Köln, ist der in Berlin und so weiter. Dann kann ich ja sehen, okay, ist der meistens in Köln, dann wird er wahrscheinlich in Köln wohnen. Und dann macht es wahrscheinlich auch Sinn, dass ich dem die Angebote für die Kölner Filiale schicke, wenn wir jetzt beim E-Commerce oder beim stationären Handel sind. Oder generell, wenn wir irgendwelche ortsgebundenen Geschichten haben, wenn wir sehen, dass jemand wirklich ständig in verschiedenen Städten ist, dann macht es ja auch Sinn, also wie ich zum Beispiel, mir vielleicht auch ab und zu, wenn so eine super Aktion in Hamburg ist, dann schickt mir die doch auch, weil ich bin ja regelmäßig da. Also auch, okay. Wenn man das nur bei Öffnen sehen kann, heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem ortsgebundene Kampagnen fahren kann. Und wenn man sich dann unsicher ist, okay, ist das überhaupt relevant für den Nutzer, dann guckt man sich erst die Performance an. Und zweitens kann man auch einfach nachfragen, zum Beispiel ein Pop-up, egal ob in der App oder im Web. Hey, ist das relevant für dich? Ja, nein. Willst du mehr hiervon sehen oder hiervon? Weil das nutzen auch viel zu wenige, dass man den Nutzer einfach mal nach Feedback fragt und dann dementsprechend auch auf Basis seiner Antworten weiter personalisiert. Das ist zwar nicht so einfach in Anführungszeichen automatisiert oder nicht das, was viele unter Automatisierung verstehen, aber das ist es auch, den Nutzer einzubinden, und das führt normalerweise zu höherer Customer Lifetime Value. Vor allem, wenn man wirklich danach, nach diesem Feedback-Loop, darauf auch eingeht. Und das kann man wieder automatisieren.
Okay, und damit bist du voll bei dem Punkt. Das heißt, ihr beschäftigt euch sehr, sehr stark mit Engagement und mit den Regeln dahinter. Und wie kann ich, und Engagement heißt immer Relevanz. Ja, was interessieren mich diese Angebote von über, die nicht auf mich bezogen sind? Ja, ob das in Schweizer Franken ist, ist mir egal, wenn ich den Gutschein auch in Düsseldorf einlesen kann. Aber das Entscheidende ist, dass die Angebote nicht auf mein Verhalten bezogen sind und damit nicht relevant sind. Und das versucht ihr zu erreichen, Relevanz. Was sind noch so Relevanzkriterien?
Ja gut, es gibt ja schon fast ein alter Hut im Mobile-Bereich, RFM, also Recency, Frequency and Monetary Analysis. Also man schaut wirklich, in welchem Zeitrahmen und mit welcher Intensität und mit welchem monetären Faktor jemand mit dem Angebot engagiert. Dann kann man die Leute auch wirklich sehr schön clustern. Das ist dann so eine Segmentierungsfrage. Auf der anderen Seite, wenn es darum geht, okay, was kann ich meinem Kunden denn Relevantes auch vorstellen? Da gibt's diese jetzt etwas moderneren Themen, die in aller Munde sind, wie Offer and Decisioning. Also was ist Next Best Action für einen Kunden? Anbindung zum Beispiel von Produktkatalogen oder Angeboten. Und das ist nicht nur Handel, das kann auch im Finanzsektor sein oder in anderen Bereichen, weil man ja verschiedene Angebote für jemanden hat. Oder im öffentlichen Nahverkehr habe ich das jetzt durchgespielt gerade. Dass auch da gibt es die Möglichkeit, was ist denn, wenn jetzt zum Beispiel meine gebuchte Verbindung zu spät kommt? Dann gibt es vielleicht einmal das Angebot, für die Hälfte vom Preis sich einen Kaffee zu holen am an der Bäckerei, an der ich vorbeikomme für die Wartezeit. Oder ist es vielleicht für den Kunden besser, wenn er einfach 10% Nachlass kriegt? Oder will der Kunde lieber gar nichts, weil der eh schon total auf 180 ist? Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Und dann zum Beispiel KI zu nutzen, zu schauen, okay, was ist denn das Angebot, was höchstwahrscheinlich zu höchsten Customer Lifetime Value, Umsatz, je nachdem, was das Ziel ist, führt. Das wird dann dementsprechend dynamisch ausgespielt. Und das ist halt das Schöne, was wir heutzutage machen können, dass wir halt KI auch nutzen, um diese ganzen Entscheidungsprozesse zu automatisieren.
Engagement messen wird ja heute bei Social Media in Echtzeit gemacht, dass ich also die Scrollzeit, wenn ich irgendwas anschaue, dass das analysiert wird. Was sind denn da so die Trends jetzt für normale Unternehmen, also nicht Social Media Unternehmen, sondern für ein normales Unternehmen? Was kann ich da als Indikatoren des Interesses werten? Weil du hast gerade gesagt, ich bin dann auf der Website, ich bin in bestimmten Katalogbereichen, interessiere mich für bestimmte Produktkategorien. Das ist die eine Seite, nämlich wo bin ich gerade? Und das andere ist natürlich die Intensität der Interaktion mit konkreten Subinhalten im Katalog.
Du hast es im Endeffekt schon alles gesagt. Das sind genau diese Faktoren. Aber ich glaube, wo der Unterschied ist heute zu damals, ist vor allem, dass wir sie besser skalierbar auswerten und auch nutzen können. Weil das alles, ich sag mal, händisch auszuwerten und zu sagen, okay, was sind denn die liebsten Kategorien generell über alle Nutzer hinweg oder für eine, zum Beispiel Frauen zwischen 35 und 40, das kann man alles machen. Aber das ist nicht effizient, weil ich bin eine Frau zwischen 35 und 40, aber trotzdem ziehe ich mich ganz anders an und kaufe ganz andere Produkte als meine Nachbarin, die am gleichen Ort wohnt, die genauso alt ist wie ich. Das ist einfach sehr individuell und dementsprechend muss man das auch auf individueller Basis betrachten. Und es geht natürlich nur mit Machine Learning und Automatisierung und KI.
So, und damit sind wir beim nächsten Thema, also Thema Engagement abgehakt, da seid ihr super, da macht ihr alles, da nutzt ihr alle Signale, die man irgendwie nutzen kann und seid eigentlich relativ weit vorne, allein durch diese starke Nutzung von Handy und von den Möglichkeiten der mobilen Kommunikation. Jetzt kommt die Verarbeitung all dieser Daten und da setzt ihr selbstverständlich KI ein. Das heißt, wir werden jetzt ein paar Minuten, aber mehr nicht, darüber reden, was ihr da alles Wunderbares macht. Schieß einfach mal los. Also ihr habt ungeheuer viele Daten und jetzt könnt ihr mithilfe von, du hast gerade die wichtigsten Begriffe genannt, also das eine ist Machine Learning und das andere ist das relativ neu erfundene oder neuerdings in aller Munde das Thema Gen AI. Aber ihr seid ja beim Thema KI schon viel, viel länger mit dabei.
Ja, also im Endeffekt gibt's verschiedene Bereiche. Also wir sehen natürlich KI als einen Motor, der praktisch das ganze Thema Engagement antreibt und Teams einfach effizienter macht. Und da gibt's aber verschiedene Bereiche, in denen KI eine Rolle spielen kann. Also auf der einen Seite wäre es wirklich bei der Content-Strategie und Erstellung, also generative KI, was du gerade auch schon genannt hast, einfach um manuelle Prozesse viel einfacher zu gestalten. Und auf der anderen Seite sehen wir da zum Beispiel für die Personalisierung und die Datenanalyse, da hatten wir ja auch gerade schon ganz kurz drüber gesprochen, die prädiktive KI, also zum Beispiel segmentieren nach demografischen Kriterien, aber halt auch zum Vorhersagen von Verhalten. Also um da wieder, wie wahrscheinlich ist es denn jetzt, dass ich jetzt den Fondssparplan zum Beispiel abschließe innerhalb der nächsten 2 Wochen? Und als letztes Kampagnenmanagement und Orchestrierung. Also auch da die Optimierungs-KI könnte man es nennen, um Journeys wirklich einfach besser zu optimieren auf Basis von individuellem Verhalten. Also wo die KI einfach über das Wann und Wo entscheidet von Kampagnenausspielung, damit sich auch die Marketer wieder auf das Wesentliche und auf kreative Prozesse konzentrieren können. Also da geht's, das möchte ich auch nochmal betonen, weil da haben viele Angst vor, es geht nicht darum, Marketer zu ersetzen, sondern einfach Prozesse effizienter und schlanker zu machen und auch mehr Zeit wieder zu haben für das Wesentliche. Also die Marketingleute, die ich kenne, die sitzen nicht nur da rum und sagen, ich habe ja überhaupt nichts zu tun, sondern die haben alle Hände voll zu tun, selbst die, die mit so modernen Plattformen wie uns arbeiten. Aber sie können viel spannendere Sachen machen, neue Sachen ausprobieren oder auch einfach tiefergehende Kampagnen machen, weil sie einfach mehr Zeit an ihren Händen haben. Und das ist für mich immer super wichtig zu betonen, weil KI sollte nicht als Gegner gesehen werden, gerade in unserem Bereich, sondern sollte wirklich als Enabler und als Unterstützung gesehen werden. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über generative KI sprechen, um diesen Prozess zu verschlanken. Thomas Cook zum Beispiel haben mit uns gearbeitet und die haben unseren sogenannten Merlin AI Designer genutzt, um Kampagnen Creatives mit so Text-Overlay zu versehen. Also so relativ einfache Jobs, die aber vorher wirklich Designer-Dependenz hatten und dadurch auch einfach längere Zeit gebraucht haben. Und die haben jetzt 90% schnellere Go-to-Market, um eine einfache Push-Kampagne zu machen. Und die Designer können sich auch einfach um andere Sachen kümmern, die halt nicht einfach nur in Anführungszeichen stupider Text-Overlay sind. Also solche Dinge, die machen wirklich auch das Leben einfacher, sowohl dann von den Designern als auch von den Marketern zum Beispiel.
So, und damit kommen wir jetzt zum spannendsten Thema unseres Gesprächs, nämlich den KI-Agenten. Und ich möchte ein ganz bisschen ausholen. Du bist ja aus dem Martech-Bereich. Das heißt, Martech, der große Boom von Martech in den letzten 25 Jahren beruhte eben auch genau darauf, dass also Marketing-Manager plötzlich Werkzeuge in die Hand bekamen, wo die gesagt haben, hey, wie wahnsinnig ist denn das? Und wir können das machen. Und wir nannten es Marketing Automation und wie auch immer. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt kommt der Schritt, dass natürlich ihr diese neue Technologie KI einsetzt, um eure Software besser zu machen und euer Leistungsspektrum besser zu machen. Aber wir sind immer noch an dem Punkt, wo ich dann etwas machen muss als Marketingleiter, wo ich bei Thomas Cook eben diese Kampagne da machen muss und so weiter. Und jetzt kommt die für mich im Moment brennendste Frage, wie selbstständig kann jetzt die Software mich da unterstützen oder sogar im schlimmsten Fall die Next Best Action nicht bei meinen Kunden vorschlagen, sondern sagen, guten Morgen, Thorsten, ich habe für heute eine Idee. Guten Morgen, Thorsten, es ist Montag. Für diese Woche hätte ich folgende Vorschläge.
Sehr, sehr spannende Frage. Also der zweite Teil, hallo Thorsten, heute hätte ich folgende Vorschläge. Das machen bei uns tatsächlich noch Menschen, die einfach Best Practices haben von Kunden, die zum Beispiel verschiedene Versicherungen weltweit betreuen und dann sagen, okay, cool, das ist jetzt der letzte Shit, das muss ich vorschlagen, das hat gut bei anderen Kunden funktioniert. Und das ist für mich auch immer noch wichtig zu sagen, da ist ein menschlicher Faktor drin. Und es ist ja auch die Frage, möchte man wirklich der KI 100% diese Kontrolle geben? Aber Vorschläge halte ich für etwas, was spannend ist und was auch in Zukunft relevant wird. Aber da ist halt wieder die rechtliche Frage, auf welche Daten darf KI denn dann auch nutzen? Also zum Beispiel die KI, darf die denn einfach gucken, wenn wir 10 Versicherungskunden haben, darf die gucken, welche Kampagnen laufen gut und dir das dann einfach vorschlagen. Das ist ein bisschen was anderes, als wenn ein Mensch dahinter sitzt und sagt, gut, wir sehen generell diese Trends, diese Best Practices und das dann anonymisiert als Best Practice über alle hinweg zu kommunizieren, ist eine andere Sache, als proaktiv auf Basis von Daten anderer Unternehmen dir etwas vorzuschlagen. Das heißt, da sind wir einfach auch in legalen Feinheiten, könnte man sagen, die etwas schwieriger sind. Der erste Teil deiner Frage war ja, okay, was kann ich denn heute machen? Da muss ja immer noch eine Kampagne erstellt werden. da machen wir schon sehr, sehr viel, um es dem Marketer auch einfacher zu machen. Ja, da sitzt natürlich noch einer. Also du bist immer noch, wenn man es mal mit einem Auto vergleicht, du bist immer noch in deinem Auto und du hast das Lenkrad in der Hand. Aber alle möglichen Assistenzsysteme machen es dir einfacher. Also zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt eine Push-Kampagne haben und das Segment soll sein, weiblich 35 bis 40, wenn wir jetzt mal da wieder unterwegs sind. Es soll die sein, die sich vor allem im Raum Köln aufhalten. Es sollen die Leute sein, die mit gewissen Produkten zum Beispiel interagiert haben. Bau mir dieses Segment. Weil alleine Segmente-Bilder ja heutzutage häufig so sind, dass es so verschachtelt ist. Und dann muss man wissen, wie heißen denn diese Events und diese Attribute, auf die ich zugreifen soll. Da machen wir es zum Beispiel einfacher. Du kannst einfach das in Klartext schreiben, auf Deutsch, auf Englisch, wie du willst. Und Merlin baut dir dann dieses Segment. Dann kannst du gucken, hey, okay, das ist genau, was ich will. Oder da müssen wir vielleicht nochmal ran. Das heißt, so wie wir es heute schon bei vielen Plattformen sehen, von generativer KI, um jetzt Bilder oder sowas zu erstellen, so machen wir halt auch schon viel in der Bereich Kampagnenerstellung, im Bereich Segmentierung und wollen es halt einfach einfacher machen, weil es auch jetzt gelerntes Verhalten ist. Ich denke, wir nutzen größtenteils ja KI schon jeden Tag, einfach so drauf loszuschreiben, zu sagen, hey, mach mal. Ja. Und das macht es natürlich einfacher für ja den Marketer auch wieder und effizienter im Endeffekt.
Okay. Mal in die Richtung gefragt. Es gibt ja auch sehr einfache Segmente. Ich sage, wir haben das Segment der etwas stillen Kunden, die lang nicht mehr aktiv waren. Wir haben das Segment der besonders aktiven und so weiter. Und jetzt habe ich 3 KI-Agenten für meine wichtigsten 3 Kundensegmente, wo ich regelmäßig Kampagnen mache. Und diese 3 KI-Agenten, die machen mir am Montag Vorschläge. Wir haben eine gemeinsame Redaktionskonferenz, eine gemeinsame Wochenkonferenz und da sitzen die jetzt alle mit drin. Ich spinne jetzt mal ein bisschen rum, ja. Also die sitzen da wie Menschen, denen geben wir auch Gesichter. In manchen Bereichen hat man das Personas genannt. Aber das ist jetzt mein KI-Agent, also mein Mitarbeitender bei eurer Software, der zuständig ist für die Zielgruppe XY und der sagt, wir könnten die Kampagne machen, wir könnten die Kampagne machen, das wären meine Vorschläge. Und ich sage, ja, klingt ganz plausibel. Ich entscheide am Ende, aber ich werde nur eine Kampagne machen. Und dann kommt Kollege so und so vom Zielsegment, ich habe da junge Frauen und da könnten wir mit denen das und das machen. Die waren beim letzten Mal, du warst doch gerade letzte Woche dran. Nee, machen wir nicht. Also sozusagen so ein Wettstreit von KI-Agenten, die mit mir arbeiten und ich bin derjenige, der sagt, den Vorschlag nehme ich, das machen wir.
Das ist spannend, das klingt sehr, wie ich persönliche Ideen in verschiedenen KIs gegeneinander challenge. Also so mache ich das privat tatsächlich teilweise und weil verschiedene KIs natürlich verschieden programmiert sind, andere Datengrundlagen haben und so weiter und einem auch dann, wie wenn man 3 Menschen fragt, auch 3 Antworten geben. Soweit ist es, glaube ich, auf keiner Plattform bisher.
Nee, das ist schon klar, dass es das heute noch nicht ist. Keine Frage.
Aber das ist definitiv was, wo es da noch hingehen könnte. Also was ja heute schon sehr beliebt ist, sind solche Sachen wie, okay, was ist denn jetzt der nächstbeste Kanal zum Beispiel? Ne? Zum Beispiel um zu gucken, wenn man jetzt auf Kosten optimieren möchte, wo schreibe ich denn jetzt einen Kunden an? Vielleicht kann ich Sachen, die eigentlich per SMS bestätigt werden, auch per E-Mail bestätigen, weil SMS so teuer ist. Also das macht zum Beispiel eine asiatische Handelsplattform mit uns. Die hat 40% Reduzierung der Kommunikationskosten eingefahren, einfach nur, weil sie mit Hilfe von KI optimiert hat, welcher Kanal jetzt am kosteneffizientesten ist für welchen Nutzer. Also ich glaube, das sind immer noch so relativ tiefgreifende kleine Use Cases, wo große Hebel dran sind, egal ob wir jetzt mal über Engagement, über Kostenreduzierung, Conversion-Raten und so weiter sprechen. Aber noch ist es halt so, dass der Mensch wirklich die Kampagnen irgendwo designen muss und auch der Mensch noch sehr in diesem Driver's Seat ist, wie ich sagte. Der sitzt halt noch selber im Auto, das Auto fährt noch nicht von alleine. Es ist auf jeden Fall spannend, wo das hingeht. Ich könnte mir vorstellen, dass das was ist, wenn das so kommt, wie du es gesagt hast, dass man sagt, okay, du hast verschiedene Agenten, die praktisch Kampagnen auch proaktiv vorschlagen und dann eine weitere KI, die je nachdem bewertet, wäre das so die Weiterentwicklung von diesem Next Best Action oder Offer and Decisioning, wie wir es nennen. Ich denke, wenn das kommt, und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dann denke ich mal, sollten wir nach Asien gucken, weil die am ehesten Dinge ausprobieren, weil die von den Regularien am ja, entspanntesten sind eigentlich, weil die auch am ehesten auf dem Mobile unterwegs sind und nicht auf dem Web, also noch stärker als wir hier. Bei uns hat sich's ja erst so die letzten 10 Jahre so entwickelt. Da ist ein nativer mobiler Markt und da kann man einfach auch mehr machen im Engagement. Das heißt, da sind die Permissions ein bisschen anders. Und ich glaube, dass sich da schon einiges tun wird und dass wir da auch für den europäischen Markt einfach viel von lernen können. Und viele Marketer gefühlt, die gucken gar nicht so nach Asien. Ich finde immer, das ist ein unglaublich spannender Markt, weil es uns einiges vorhersagt.
So, und jetzt gehen wir mal zu meiner wichtigsten Frage heute.
Jetzt bin ich gespannt.
Wir sind auf dem Weg in Richtung AGI und eben haben wir gerade den Level davor angesprochen. Also mal überhaupt so, ja, halbwegs menschliche Wesen, mit denen man, die nicht ganz so dumm sind wie die, die, mit denen wir momentan kommunizieren, weil da kommt ja auch noch viel Unfug raus. So, jetzt gehen wir mal davon aus, die werden immer besser. Und dann gibt es zwei Entwicklungen. Das eine sind die großen Systeme, die KI-Agenten bereitstellen. Und da ist im Moment OpenClaw, hat natürlich nichts mit uns zu tun. Ja, da geht es darum, dass irgendwelche Entwickler da ihre PCs freischalten oder irgendwelche Wahnsinnigen das machen, dass sie ihren PC freischalten und die Sicherheitseinstellungen nicht richtig eingestellt haben. Und der verursacht dann täglich irgendwie 200 € Kosten oder so. Ist natürlich ein bisschen doof. Aber die Idee ist schon mal grundsätzlich ganz gut, was ja auch der Grund dafür ist, dass Sam Altman zu dem Steinmeier heißt er, glaube ich, gesagt hat, komm zu uns und ihn sofort abgeworben hat. Das heißt also, die Frage ist jetzt, meine Frage ist jetzt, Entschuldigung, da ich immer so ein bisschen lange brauche.
Alles gut, ich finde das gut, dass du ausholst.
Also meine Frage ist folgende, werden die großen Plattformen, die KI-Plattformen, so schlau, dass sie uns die Butter vom Brot nehmen, und uns meine ich jetzt die Martech-Companies, die ja das Fachwissen haben, ja, das, worüber wir jetzt seit einer halben Stunde reden, da ist so viel Fachwissen von dir drin, wie, bitteschön, will das ein OpenAI jeweils haben? Aber das wird für uns die ganz entscheidende Frage sein, sind wir schneller oder sind die schneller? Also ist die Martech-Industrie schneller oder, also ihr jetzt, oder ist die sind die AGIs schneller, die OpenAIs und Anthropics?
Das ist eine sehr schöne Frage. Also ich denke tatsächlich, dass der Markt ja schön gewackelt hat. Also jeder, der sich so ein bisschen mit Börse und Martech und so weiter in der letzten Zeit beschäftigt hat, der hat auch gesehen, dass zum Beispiel so die Market Leader im Martech-Bereich, egal jetzt mal ob im Customer Engagement oder auch in anderen, die hatten jetzt gerade eine harte Talfahrt, also die an der Börse gelistet sind. Und das liegt halt auch damit zusammen, dass genau diese Gedanken und diese Schwingungen gerade so da draußen sind und die Leute sich fragen, okay, ist das vielleicht doch überbewertet? Brauchen wir das alle in Zukunft noch? Ich glaube, die Antwort darauf, die kann noch keiner geben. Es ist alles Spekulation. Aber wo ich ganz sicher bin, ist, dass jede Plattform oder alles, was sich Martech heute nennt, was nicht jetzt schon massiv in KI investiert ist, was nicht dieses gelernte Verhalten, was auch immer mehr von den Nutzern kommt, diese Trends, was das übersieht, was nicht wirklich innovationsgetrieben ist, die werden aussterben und wir müssen wirklich gucken, wo wir bleiben als Martech-Unternehmen, weil es geht ja darum, das Leben der Marketer einfacher und effizienter zu machen und am Ende auch den Endkunden gut zu bespielen. Wenn es eine einfachere Möglichkeit gibt ohne uns, dann sind wir weg. Noch gibt es das nicht. Ich denke auch, dass es weiterhin Martech-Plattformen geben wird, aber es wird eine Konsolidierung stattfinden und diejenigen, die so ein bisschen langsam sind, die werden sterben.
Das wird sehr, sehr spannend werden, denn es gab ja schon mal eine Entwicklung in den 90ern, die hieß Internet. Und da gab es Versandhändler, die sehr betroffen waren. Ja, also heute haben wir das Problem, dass die Innenstädte aussterben, weil die Leute sagen, warum soll ich noch aus dem Haus raus? Ich kann das auch direkt online kaufen. Und dann gab es eben zwei Versandhändler, die für mich in meiner Altersklasse, das waren bekannte Namen, Quelle, Neckermann, das waren die Synonyme des Versandhandels. Und Otto gab es auch noch, aber Otto war innovativer. Otto hat genau damals das gemacht, was du heute sagst. Das ist heute die Herausforderung für bestehende Dienstleister, dass sie die neuen Entwicklungen aktiv aufnehmen, bevor es zu spät ist. Und zwar auf C-Level, also auf CEO, nicht auf CEO-Level. Der CEO muss begriffen haben, wie wichtig dieses Thema ist.
100%. Und da denke ich mal, wird sich auch die Spreu vom Weizen einfach trennen. Also wie du gesagt hast, das sieht man immer wieder, wenn Weiterentwicklungen stattfinden. Entweder du entwickelst dich mit weiter, ja, innovate or die, sagen wir immer gerne, oder du bleibst halt auf der Strecke. Und das ist einfach Realität.
Okay. Und du hältst mich auf jeden Fall auf dem Laufenden, wie weit ihr seid. Mir als Marketingleiter einen bequemen Assistenten Hand zu geben. Der, nehmen wir mal das Beispiel. Ich habe auf der einen Seite meine Marketingmanager, die arbeiten wunderbar mit eurer Software, die sind begeistert, die können mir das machen und jenes machen und so weiter. Aber vielleicht machst du noch einen, so ein C-Level-Dummy, also so einen, der dem CMO auch erklären kann, worum es eigentlich geht, was gemacht wird und so weiter, so dass ich einen direkten Draht habe und direkt auch abfragen kann. Was hältst du von der Idee?
Ich finde das ziemlich cool. Das, was wir im Moment machen oder was dann meistens die Nutzer unserer Plattform machen, um dem CMO das alles einfacher zu machen, sind halt bestimmte Dashboards erstellen, wo die harten KPIs, die den CMO eher interessieren als jetzt den CRM-Manager zum Beispiel, dem Dashboard zur Verfügung stellen, Reportings und Ähnliches. Aber das wäre natürlich sehr spannend, klar.
Ich war mal selbst Marketingleiter von einem Softwareunternehmen, von einem Martech-Softwareunternehmen. Das ist jetzt ziemlich genau 25, 26 Jahre her. Und irgendwann haben wir dann ein Update und unsere Techniker waren super begeistert. Thorsten, das ist der Wahnsinn, das ist jetzt und das funktioniert und weiter. Und ich habe gesagt, ist ja klasse, das und das geht ja. Hier ist das Handbuch, guck dir es mal an und dann kannst du mal gucken. Ich habe gesagt, sorry Leute. Also Handbuch hieß damals so ein Leitsordner, ja. Den sollte ich durchlesen. Ich sag, sorry Leute, damit kommt ihr nicht weiter, ja. Ich brauche eine DIN A4 Seite und da erklärt ihr mir bitte jetzt in einer einfachen Session, wie ich in 5 Minuten, maximal 10 Minuten ein Erfolgserlebnis produziere. Und dann schreiben wir das auf, geben das den Leuten und sagen, geht rein in die Software. Es war damals schon ASP, hieß das damals noch, also Software as a Service. Und dann kriegen die ihr Erfolgserlebnis und dann sind sie überzeugt. Und ich glaube, dass das für euch auch eine Vertriebsmaßnahme ist, dass ich also sehe, aha, guck mal, das ist ja wirklich spannend, weil ich es selbst erlebt habe.
Ja, klar. Also das ist durchaus auch so. Also wenn ich jetzt mit einem CMO rede und dem unsere Software erkläre, dann würde ich das auch anders machen, als wenn ich mit einem CRM-Manager rede, weil die auch ganz andere Probleme haben, andere KPIs im Kopf. Und das war die klassische Management-Summary, auch was du gerade gesagt hast. Das ist klar, jede Person im Unternehmen hat so ihren eigenen gewissen Bereich und unterschiedliche Hebel, die Dinge in Bewegung setzen. Und das ist uns, glaube ich, sehr bewusst und ich denke auch anderen Unternehmen schon, zumindest die ordentlichen Sales machen, wenn ich das mal so sagen darf. Also an euch da draußen, wer heute immer noch mit dem CRM-Mensch redet, wie er mit dem CMO redet, dann weißt du, warum du keine Verträge unterschreibst.
Sehr, sehr spannend. Maike, das war wieder ein Wahnsinnsgespräch, ein total anregendes Gespräch für mich persönlich. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr zu den Unternehmen gehört, die das Ganze erfolgreich überleben oder sogar Führer in dem Bereich sind. Denn im Moment steht uns da echt was Heftiges bevor. Und für die Marketing-Menschen, Manager und auch CMOs, das Paradies auf Erden wird kommen. Die Frage ist natürlich immer, wann und wie schnell das Ganze. Und das kann eine Weile dauern, aber es ist auf jeden Fall in greifbarer Nähe. Danke, Maike. So, das aber dein Schlusswort war das beste Schlusswort.
Das war's auch schon mit der heutigen Episode. Wir hoffen natürlich, dass sie euch gefallen hat und würden uns sehr gerne über eine Bewertung freuen. Wenn ihr keine Folgen verpassen wollt, abonniert gerne den Marketer Talk der Marketingbörse. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.